So, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Analyse. Heute schauen wir uns das Projekt Avalanche ein bisschen genauer an. Ich habe schon mal eine Analyse zu Avalanche gemacht, damals noch eine ICO-Analyse vom letzten Jahr. Ich werde das Ganze natürlich unten verlinken, dann könnt ihr euch das in Ruhe mal anschauen. Es hat sich doch einiges verändert, hauptsächlich das DeFi-Programm, aber mehr dazu im Video. Nun, viel Spaß! So, hallo und herzlich willkommen zu dieser Analyse heute mit dem Coin bzw. dem Projekt Avalanche oder AVAX, wie es im Kürzel heißt. Und zwar werden wir heute natürlich wieder die 6x6 Analyse machen. Und was ich jetzt hier geändert habe, Leute, für die, die es noch nicht gesehen haben, ich habe ja hier die Roadmap zu den Tokenomics geändert. Das heißt, ich habe hier einfach die Notiz gemacht, dass bis hier eigentlich die vierte Kategorie die Roadmap war, dass ihr das einfach im Kopf habt und dass ab hier eigentlich die Tokenomics zählen. Das heißt, wir werden ab heute, beziehungsweise haben wir schon letzte Woche bei der Startlass-Analyse entsprechend die Tokenomics als vierte Kategorie angeschaut. Ich würde mal sagen, wir springen hier rein und ich glaube, der Grund, wieso wir uns heute Avalanche oder AVAX anschauen, ist ganz einfach. Dieser Blogpost erklärt es euch und zwar ist der vor etwa 2-3 Wochen herausgekommen. Die Avalanche Foundation kündigt an, dass sie 180 Millionen US-Dollar als DeFi-Incentive, also DeFi-Anreizprogramme ins Ökosystem einspielen werden. Das heißt hauptsächlich mit Aave und Curve und dann natürlich das eigene Ökosystem, das sie entsprechend auch aufbauen werden. Das hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass der Kurs extrem stark gestiegen ist und mittlerweile sich etwa bei 40, 43 US-Dollar festgesetzt hat. Jetzt ist natürlich die Frage, wird das Ganze noch steigen? Ähnlich wie Solana zum Beispiel, wird das Ganze noch auf die 100er-Grenze gehen? Schauen wir uns doch mal das gesamte Thema einmal an. Bevor ich aber ins Thema springe, ich hatte im Juli, am 15. Juli 2020, also letztes Jahr, eine sogenannte ICO-Analyse gemacht und da hatte ich Avalanche oder AVAX als ICO bereits analysiert. Ist eine kurze Analyse geworden, auch nicht eine 6x6-Analyse, aber einfach da, falls ihr gewisse Themen nochmal nachschauen möchtet, könnt ihr das dementsprechend hier mit diesem Video machen. Ich werde das Ganze natürlich verlinken, sodass ihr dann effektiv auch weiter schauen könnt. Ich würde mal sagen, wir kommen hier mal zu Avalanche und was wir hier als erstes sehen, ist blazingly fast, low cost und eco-friendly, also extrem schnell, tiefe Gebühren, also geringe Gebühren und öko-freundlich, das heißt sehr nachhaltig konzipiert. Und grundsätzlich, was wir machen können oder mit was wir Avalanche vergleichen können, ist grundsätzlich Ethereum. Also ich glaube, die Idee oder die Konzepte dahinter sind sehr, sehr ähnlich mit dem Unterschied, dass Avalanche halt um einiges weiter ist, wenn es um Geschwindigkeit geht, wenn es um Skalierbarkeit geht und eben auch Nachhaltigkeit, denn sie nutzen eben kein Proof of Work. Und das ist ja bei Ethereum nach wie vor der Fall. Bei der 6x6-Analyse fangen wir aber erstmal mit dem Team an. Und da muss ich auf die Aava Labs-Seite gehen, denn aavalabs.org, da ist das Team gelistet. Avalanche ist ein Projekt der Aava Labs und die Aava Labs ist eine eigene Firma bzw. Organisation, die das Ganze aufgebaut hat. Und wenn wir hier aufs Team gehen, eines, was wir als erstes sehen, sind hier natürlich ganz, ganz große Firmennamen, die hier vertreten sind. Das sind nicht die Firmen, die irgendwie investiert sind, sondern das sind die alten Arbeitgeber der vereinzelten Gründer und Mitarbeiter des Aava Labs Teams. Das heißt, Mitarbeiter von Microsoft, Google, Credit Suisse, Morgan Stanley, Cornell University, Cisco, Accenture und so weiter und so fort sind hier mit am Start. Das heißt, es hört sich sehr stark danach an, als wäre es ein sehr, sehr solides Team. Wenn wir so ein bisschen schauen, ich schaue natürlich immer so ein bisschen das Management-Team als erstes an, das ist für mich extrem wichtig. Und da haben wir Emin Gün-Sirer. Er ist der CEO. Er ist ziemlich bekannt in der Krypto-Szene, hat auch einen sehr, sehr aktiven Twitter-Account, den man followen kann. Er hat da auch immer wieder Meinungen zu unterschiedlichen Themen. Dann haben wir Kevin Segnici. Er ist hier der COO. Und dann haben wir oben noch den CFO Chris Lavery. Und was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist die Position des CTO, wobei ich hier fairerweise sagen muss, es gibt hier eine Position, die von diesem Herrn Stephen Butthoff eingehalten wird. Und zwar ist er der Chief Protocol Architect, also beziehungsweise Mao Fan Tetien. Diese zwei sind quasi für das Protokoll zuständig. Ich mache jetzt das auch noch schnell im Tab auf. Wir springen aber als erstes mal zu Emin Günzerer. Er ist der Gründer und CEO von Ava Labs, Januar 19 gegründet. Und was wir hier natürlich sehen, ist, er hat eine extrem lange Karriere als Akademiker hinter sich. Also er ist ein sogenannter, er war zuerst Assistant Professor und jetzt ist er Associate Professor seit 2007. Also ein bisschen etwas über 20 Jahre ist er Professor an der Cornell University. Und hat also einen sehr, sehr starken akademischen Hintergrund. Und ich glaube, das werden wir so allgemein in dieser Analyse oder in diesem Avalanche-Thema immer wieder sehen, nämlich die Nähe zur Akademie und so ein bisschen der Ansatz, der akademische Ansatz, der auch im White Paper sehr, sehr stark vertreten ist. Ansonsten hier ist er oder war er der Gründer kurz von Bloxroute Labs, ist ein Projekt, das innerhalb der Cornell University gegründet wurde und aufgebaut wurde, aber ich glaube, mittlerweile betreut er das auch nicht mehr aktiv. Ansonsten hat er einen Bachelor of Science von der Princeton University in Informatik und dann noch ein PhD, also einen Doktortitel von der University of Washington. Also kennt sich aus, zumindest auf dem theoretischen Gebiet der Informatik, da ist er sehr, sehr fit. Dann haben wir Kevin Segnici, auch aus New York, und er ist seit 2018 mit dabei, ist der COO. Und da sehen wir schon die ersten großen Namen hier. Er war bei Microsoft, war bei NASA unter anderem als Forscher und Softwareentwickler. Und das, ich glaube, genau das macht den Unterschied aus. Und was wir bei Kevin auch sehen, ist, dass er hier auch an der Cornell University war zwischen 2015 und 2020. Hat einen Doktortitel in Informatik gemacht, also so ein bisschen auch während der Zeit bei Emin Günzerer. Also sehr, sehr gut möglich, dass er hier entweder ein Student oder ein Doktorand von Emin war oder sogar ist und so eigentlich die Connection zu Ava Labs entstanden ist. Dann kommen wir weiter zu Chris Lavery. Er ist der CFO seit September 2020, also seit letzten Jahres mit dabei und war hier in unterschiedlichen Firmen von Blockchain.com mit dabei, aber auch wieder im Finanz- und Operationellen. Blockchain.com ist eine der, ich sag mal, größeren Content-Seiten, aber auch eine Trading-Plattform, die es mittlerweile gibt und die sehr, sehr aktiv in diesem Bereich ist. Interessanterweise hat er jetzt keinen technischen Hintergrund. Er war auch nicht an der Cornell University, dafür aber ganz klar ist er also auch akademisch nicht zu unterschätzen. Er hat einen Rechtsabschluss, also Wirtschaft und Recht, beziehungsweise Jus oder Jura-Abschluss eher, und war oder ist auch berechtigt, in New York und Connecticut effektiv als Anwalt zu arbeiten. Er hat dann später noch ein MBA in Finance hier auch noch gemacht, oder im Finance-Bereich der University of Pennsylvania an der Wharton School, also auch das eine sehr, sehr bekannte Uni, ist da in diesen Themen also sehr, sehr fit. Jetzt kommen wir noch zu den Technikern, Stephen Butthoff hier. Bei ihm sehen wir auch Cornell University, also auch er war da als Student oder entsprechend, als Student tätig, war vorher noch an der Stanford University, hat in Mathe und Physik entsprechend seinen Bereich studiert und später dann aber einen Bachelor in Informatik an der Cornell University. Also der Fakt, dass er den Bachelor mit 2018 abgeschlossen hat, zeigt mir so ein bisschen, dass er relativ jung ist. 2018 hat er dann auch ein Praktikum bei Google gemacht, beziehungsweise vorher noch bei Capital One. Und das sind natürlich, so kriegt man die Leute halt, oder? Wenn man jetzt bei Capital One und Google hier, wenn man das Ganze hier auf die Seite nimmt, Capital One, Google, dann sieht es so aus, als wäre man da jahrelang mit dabei gewesen, obwohl man vielleicht irgendwie ein Praktikum für 6 Monate gemacht hat. Nicht irgendwie, weil ich hier Stephen oder Steven hier sagen möchte, dass er nicht fit genug im Thema ist, überhaupt nicht, sondern einfach euch so ein bisschen aufzuzeigen, wie diese Tricks funktionieren mit diesen Brands. Und 2017, 18 herum hat man diese Logos gesehen und wollte sofort investieren, weil man dachte, ah ja, da ist eine Riesenfirma dahinter, das sind wirklich die fähigsten Leute etc. Dann kommen wir noch zu Maofan Ted Yin. Er ist auch der Mitgründer und Chief Protocol Architect bei Ava Labs. Interessant, dass er hier aber erst seit Januar 19 mit dabei ist. Aber auch er war an der Cornell University. Also auch hier bin ich ziemlich sicher. Und hier sieht man, er war, oder der Professor Emin Günzira war oder ist sein Berater gewesen im Informatik-Doktorat, das er hier abgeschlossen hat 2021. Auch er scheint mir ein sehr, sehr junger Herr zu sein, von daher ein sehr junges technisches und akademisches Team, finanzmäßig sehr, sehr fit und akademiemäßig auch sehr, sehr fit. Mir gefällt es immer, wenn die Gründer technischer Natur sind, von daher gefällt mir das Team auch sehr gut. Ich würde jetzt hier eine 8,5 vergeben. Wenn wir zum Thema Berater und Investoren kommen, dann haben wir hier zwei Personen und ihr werdet auch sehen, in der Analyse vom letzten Jahr hatte ich genau die gleichen zwei, nämlich Maureen O'Hara und Adam Krawetz. Und was wir hier sehen ist, Maureen O'Hara ist ein hier Professor of Finance at the Johnson Graduate School of Management, Cornell University etc. Also auch hier eine Person, die sich auskennt im Bereich Finanzen sowie auch in der Akademie sehr fest verankert ist. Adam Krawetz im Gegenteil ist eher aus dem Finanzbereich, hier ganz klar als COO, also im Operationellen tätig, war bei der Bank of America, Merrill Lynch, Managing Director, Tower Research Capital und so. Also er hat da auch unterschiedliche Positionen inne und ist da auch eine entsprechend wichtige Person. Wir können das auch noch mal ganz kurz hier überprüfen. Wie gesagt, sie ist hier ja Board Member und Professor seit 1979, also 42 Jahren ist sie Professor hier an der Cornell University. Bei Adam sehen wir hier, dass er in unterschiedlichen Positionen entsprechend tätig ist oder eben gewesen ist. Alles in allem Berater, investorenmäßig, also gefällt mir schon mal sehr, sehr gut der Fakt, dass sie, ich sag mal, Finanz und Technik sowie auch eben von der Akademie entsprechend diese Unterstützung bekommen. Gefällt mir, wie gesagt, sehr, sehr gut. Ich würde hier eine 8,25 vergeben. Preis von unserem heutigen Sponsor, nämlich Shift Crypto, die Bitbox 02 entwickelt haben. Und finde es ein super Produkt, da vor allem die Firmware komplett Open Source ist. Bedeutet, dass man den Code, der auf der Bitbox, also auf eurem Hardware Wallet läuft, rein theoretisch anschauen und auch verbessern kann. Das heißt, ihr könnt das selber, falls ihr programmieren könnt, natürlich auch auf GitHub anschauen. Grundsätzlich sind Open Source Wallet immer sicherer als andere Wallets, da die Sicherheit durch die Community auch gewährleistet wird. Das heißt, weltweit schauen sich x Sicherheitsexperten diesen Code an, verbessern ihn und diese Verbesserung kriegt ihr mit dem Bitbox 02 Wallet dann mit. Ob ihr die Bitbox 02 für diesen Coin oder für andere Coins einsetzt, ist natürlich komplett euch überlassen. Die Bitbox 02 erhaltet ihr auf shiftcrypto.ch/cryptopodcast. Mit einem kleinen Rabatt von mir könnt also die Bitbox 02 entweder Bitcoin Only Edition oder Multicoin Edition gleich bestellen. Den Link findet ihr auch unten in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir zum Kernstück, nämlich zum Thema Produkt und Technologie. Und da ist das Interessante, wenn wir hier nach oben scrollen, dann kommen wir hier auf die White Paper Seite. Und was wir hier natürlich anschauen müssen, sind Plattform Consensus Token. Ich habe hier mal die Plattform rausgesucht und habe hier mal so ein bisschen eine Übersicht versucht zu erstellen bzw. mir zu machen. Also die Avalanche-Plattform ist grundsätzlich sehr, sehr einfach erklärt. Man muss dazu aber auch sagen, dass die White Papers relativ gut geschrieben sind. Also sie gehen wirklich sehr, sehr stark ins Detail. Zum Teil technisch, zum Teil eher nicht technisch. Aber ich würde sagen, für jeden, der sich wirklich ernsthaft mit Avalanche befassen möchte, ist es kein Problem, sich diese White Papers mal anzuschauen. Jetzt, was ich im letzten Video schon gezeigt hatte und jetzt auch wieder zeigen möchte, ist grundsätzlich diese Grafik bei What is Avalanche. Das ist letztes Jahr rausgekommen. Und ich finde, es erklärt grundsätzlich das Konzept von Avalanche relativ gut. Denn was Avalanche ist, ist eine Art Netzwerk von Netzwerken oder ein Network of Subnets. Und Subnets, also Unternetzwerke, bilden eigentlich so wie eigene Inseln mit eigenem Konsensus sowie eigener Blockchain. Und das macht eben Avalanche so extrem effizient. Man möchte sich nicht um alles kümmern, sondern möchte einen Teil der Technologie wie outsourcen und sagen, okay, ihr kümmert euch um dieses Netzwerk, wir kümmern uns um dieses Netzwerk, den Konsens Performance-Algorithmus könnt ihr haben von uns, aber grundsätzlich müssen wir oder quasi die Hauptchain sich nicht um dieses oder jenes Thema kümmern. Das führt dann dazu, dass zum Beispiel jemand kommt und sagt Collectibles, also das Thema NFTs, wir klären das, oder jemand anderes sagt, okay, wir docken an die Ethereum-Blockchain an, oder nochmal jemand kommt und sagt, wir machen Versicherungsverträge, die wir auf unserer Seite oder auf unserer Chain entsprechend ablichten. Was jetzt aber bei Avalanche noch extrem wichtig ist, ist, dass sie oder dass Avalanche selber drei Chains oder drei Blockchains betreibt. Das habe ich hier in diesem Artikel auch noch relativ gut erklärt gefunden. Und zwar geht es darum, dass es drei Chains gibt, also die X-Chain, es gibt die P-Chain und die C-Chain. Das ist insofern, wie gesagt, wichtig für euch, wenn ihr aber AVAX oder wie man es auch aussprechen möchte, kaufen möchtet und auf euer zum Beispiel MetaMask transferieren möchtet, um Konzepte, die ich im DeFi-Kurs zum Beispiel erkläre, nutzen, also Liquidity Pools und Yield Farming etc. Wenn ihr das nutzen möchtet, dann müsst ihr wissen, wie man zum Beispiel ein Browser Wallet bedient. Das Browser Wallet ist hauptsächlich, oder die Browser Wallets, die am meisten genutzt werden, eines davon ist zum Beispiel MetaMask. Und MetaMask, um eure AVAX quasi auf MetaMask zu bekommen, müsst ihr eben durch diese drei Chains gehen. Sagen wir, ihr habt AVAX auf Binance gekauft und möchtet nun das Ganze auf MetaMask transferieren. Entweder könnt ihr dann quasi das Ganze an ein Wallet verschicken und irgendwie versuchen, von da aus loszulegen. Oder aber ihr macht den Zwischenschritt mit diesen drei oder eben in diesem Fall zwei Chains. Das heißt, ihr kriegt von dem AVAX-Wallet, also auch vom offiziellen Wallet, kriegt ihr drei verschiedene Adressen, zum Beispiel von der X-Chain. Diese X-Chain gebt ihr bei Binance oder bei irgendeiner anderen Kryptobörse als Empfängeradresse an, kriegt dann innerhalb wenigen Sekunden halt die Kryptos transferiert. Von der X-Chain müsst ihr aber einen internen Transfer auf die C-Chain machen. Die X-Chain ist quasi die Exchange-Chain. Und hier ist eben extrem wichtig, dass das quasi das Andocken an die Börsen oder das Andocken an andere Netze quasi da entsprechend gedacht ist. Die C-Chain ist quasi die Consensus-Chain. Da funktioniert quasi die Technologie dahinter. Und von der C-Chain aus, das heißt, ihr macht einen internen Transfer von X-Chain auf C-Chain. Von der C-Chain geht es dann effektiv auf euer MetaMask-Wallet und dort könnt ihr dann mit den unterschiedlichen AVAX-Protokollen umgehen, sei es Yield Farming machen, Liquidity Pooling etc. Die P-Chain ist hauptsächlich für die Koordination der Validatoren im Netzwerk zuständig. Das heißt, die meisten von euch werden mit der P-Chain sehr wahrscheinlich nichts zu tun haben. Apropos Validatoren, das ist noch ein gutes Thema, denn Validatoren sind eigentlich so ein bisschen, das Kernstück des Netzwerkes. Denn Avalanche basiert auf einem Proof-of-Stake-mäßigen Konsensus-Algorithmus. Das heißt, es ist nicht genau Proof-of-Stake, sie nennen es Snow-Consensus oder Snowman-Consensus-Algorithm. Und was man da macht oder machen kann, ist eben immer noch staken. Das heißt, im Moment sind etwa 55% aller AVAX effektiv gestaked und man hat die Möglichkeit, mit dem Stake effektiv auch Geld zu verdienen. Stand heute 10,22% Staking Rewards im Durchschnitt pro Jahr. Sie sagen hier, dass etwa um die 11% APY, also Zinseszins, möglich sein könnten. Das Interessante bei diesem Staking-Part ist aber, dass wenn ihr bei Cardano oder bei Ethereum in der Zukunft oder dass ihr bei anderen Staking-Blockchains effektiv bestraft werdet, wenn ihr zum Beispiel die Uptime nicht erreicht. Das nennt man dann Slashing. Das heißt, falls es zu einem Downtime kommt, das heißt, euer Server oder eure Staking-Maschine ist mal nicht online, dann wird das System euch bestrafen und ihr kriegt weniger Coins. Bei Avalanche gibt es so etwas nicht. Bei Avalanche nennen sie das eben No Slashing, das heißt, effektiv, ihr müsst einfach die Requirements abdecken. Wenn ihr das macht, dann kriegt ihr einfach die Einnahmen. Wenn ihr das aber nicht macht, heißt das nicht, dass ihr zusätzlich bestraft werdet. Etwas weiteres, das sehr, sehr spannend ist, sind die Low Hardware Requirements. Das bedeutet, dass die Voraussetzungen ein Validator zu werden, auf Avalanche relativ locker sind von der Hardware-Seite. Das sage ich insofern, weil zum Beispiel um im Solana-Netzwerk teilzunehmen, ist es extrem hardware-intensiv und sehr, sehr teuer, da entsprechend im Netzwerk mitzumachen. Und das ist oder hält sehr, sehr viele Leute davon ab, entsprechend bei Solana quasi ein Element oder ein Teil des Netzwerkes zu sein. Ähnlich bei Thorchain, also wenn man eine Thorchain-Knotenpunkt betreiben möchte, muss man etwa um die 1 Million US-Dollar Gegenwert haben, um da effektiv einen Knotenpunkt betreiben zu können. Von daher von mir für das Produkt bzw. die Technologie auch hier eine 8,5. Ich glaube, wirklich sehr, sehr gut gelöst, sehr geschickt gelöst, löst genau die Probleme, die, ich sag mal, typische Chains heute haben, nämlich Skalierbarkeit. Also ich habe die Geschwindigkeit, glaube ich, noch gar nicht angesprochen. Es steht hier aber, die Geschwindigkeit ist extrem hoch. Also ich glaube, im Standard etwa 2000 Transaktionen pro Sekunde. Aber wenn man das Ganze ein bisschen nach oben skaliert und auch bessere Hardware nutzt, kommt man da auf etwa 10.000 Transaktionen pro Sekunde. Und das ist natürlich um einiges schneller als das Ethereum-Netz bzw. das Bitcoin-Netz. Von daher von mir für Produkt und Technologie eine 8,5. Kommen wir nun zu den Tokenomics. Bei den Tokenomics können wir dann auch hier auf den White Papers schauen. Es gibt nämlich ein separates Dokument zum Token selber, also hier das Avalanche Native Token Dynamics. Und wenn wir das Ganze öffnen, dann sehen wir hier dieses Dokument hier. Das Interessante hier ist eher, dass nicht, also im klassischen Sinne die Tokenomics erklärt werden, sondern eher wie viele Tokens wann herausgegeben werden. Und da sind eigentlich die entscheidenden Grafiken diese zwei hier. Nämlich das hier ist die Anfangsausgabe, und das wird dann hier mit Bitcoin verglichen. Das heißt, wir haben hier im gelben oder gelb markiert haben wir Bitcoin, das in den ersten, am Anfang relativ stark steigt und dann eigentlich so ein bisschen abflacht. Das Gleiche oder etwas Ähnliches sollte eigentlich bei AVAX auch passieren, aber auf die lange Zeit gerechnet wird es irgendwo dann abflachen. Wobei man bei AVAX sagen muss, dass je nachdem, ob 50 oder 100% gestaked sind, die Ausgabezahlen anders sind. Das macht insofern Sinn, dass man ja die Zahlen für das Staking entsprechend nicht verwässern möchte und deshalb auch nicht reduzieren möchte. Ich habe dann da also ein bisschen weiter geschaut und bin dann auf diese Grafik hier auf Twitter gekommen, und zwar die AVAX Token Distribution. Also das finde ich fast das Spannendere. Und was wir hier ganz klar sehen, ist, dass etwa 50% für die Staking Rewards eingegeben werden. Das ist etwa die Hälfte aller Tokens sollen für Staking Rewards abgegeben werden, was grundsätzlich Sinn macht, denn die Überlegung ist ja, dass man das Netzwerk sichern möchte durch das Staking. Wenn wir jetzt hier auf das Team schauen, dann sehen wir hier 10%, auch das eine gesunde Zahl. Wir haben die strategischen Partner mit 5%. Was ich noch interessant gefunden habe, ist, dass etwa nochmal 9,26% an die Foundation, also an die Stiftung selber geht. Das ist da natürlich dann immer die Frage, für was wird das Geld oder wie wird das Geld eingesetzt? Wird es für Marketing eingesetzt oder für Löhne? Sollte es für Löhne eingesetzt werden, dann hätte man hier quasi diese Position doppelt. Und dann würde man knapp auf 20% für das Team kommen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Foundation hier diese, dass 9% der Beträge komplett an das Team gehen, also in Form von Löhnen ausbezahlt werden. Dann haben wir hier noch unterschiedliche Private- und Public-Sale-Optionen, die bereits erfolgt sind. Wie gesagt, ich hatte ja letztes Jahr ein Video darüber gemacht und da wurden diese Zahlen entsprechend dann, verteilt, beziehungsweise diese Tokens da entsprechend verteilt. Für die Community 7%, für das Testnetz-Incentive, also quasi Anreiz, um das Testnetz zu testen oder auszuprobieren, diese 0,27%. Für den Airdrop auch nochmal 2,5%. Alles in allem die Tokenomics nicht sehr überraschend, nicht sehr unerwartet in diesem Zusammenhang. Ich glaube, es macht Sinn, dass das Team einen kleinen Betrag bekommt. Es macht Sinn, dass AirDrop etc., dass man da so wie das Ganze entsprechend korrekt verteilt. Aber nichts Außergewöhnliches, das heißt, ich würde hier eine 7,5 für die Tokenomics vergeben. Bei den Partnerschaften, das ist jetzt so eine Sache. Also bei den Partnerschaften können wir natürlich auf der einen Seite erstmal bei Ava Labs schauen. Da werden wir jetzt nicht direkt viel finden, außer halt diese zwei Projekte, die Ava Labs quasi aufgebaut hat. Wenn wir dann aber auf die Avalanche-Seite gehen, dann sehen wir hier unterschiedliche, das Ökosystem. Da können wir mal rein und mal kurz schauen, was da effektiv mit drin ist. Und was wir hier sehen, sind zum einen natürlich sehr, sehr viele Krypto-Projekte, die quasi unterstützt werden. Wir haben die Ava Launch, quasi ein Launchpad. Wir haben unterschiedliche Börsen, Bitfinex, Bitpanda, Binance sind da natürlich auch mit drin. Und dann haben wir, also eben wie gesagt, vieles im Krypto-Bereich. Ich sehe jetzt keine direkten Partnerschaften ansonsten, also müsstet ihr mir vielleicht zeigen, falls ihr da etwas gesehen habt. Was mir aber halt nach wie vor aufgefallen ist, beziehungsweise wir könnten vielleicht hier noch auf den Medium-Blog gehen, ist natürlich das mit der Ankündigung des DeFi-Programmes. Also wie gesagt, diese 180 Millionen US-Dollar an Incentive, an Anreizprogrammen, die effektiv hier lanciert werden. Was haben wir hier noch? Tops, NFTs und Bundesliga Collection ist live on Avalanche, also hier auch eine Partnerschaft. Wir können vielleicht schauen, ob es hier die Kategorien gibt. Es gibt sie leider nicht. Mit diesen Kategorien ist es meistens ein bisschen einfacher, durch die Partnerschaften zu gehen. Tops, das haben wir gesehen, wie gesagt, vorhin. Bitmart, das ist einfach, das sind Listings. Chainlink würde ich jetzt hier auch nicht mit reinnehmen. OKCoin, Venly, also vor allem eben, wie gesagt, viele, ich sag mal, Krypto-Partnerschaften hier, okay, Wire, um quasi Fiat-Zahlungen zu ermöglichen, etc. Also bei alles in allem bei den Partnerschaften eher, ich sag mal, eher auf der schwächeren Seite, von daher von mir eine 7,25. Die Einfachheit und die Verfügbarkeit, da können wir auf den Market mal gehen und kurz schauen, Binance, Huobi, KuCoin, Bitfinex, Bittrex, also die großen Börsen wie Kraken etc. fehlen. Da ist natürlich Binance mit dabei. Ich glaube, das ist sicher eine gesunde Entwicklung. Ich hätte mir hier aber noch ein paar größere Börsen, ehrlich gesagt, erhofft. Auch Coinbase fehlt mir da ein bisschen, vor allem wenn das Projekt hauptsächlich aus Amerika kommt. Die Einfachheit, ja, das ist so eine Sache, Leute. Also das Wallet zu erstellen, selber zu brauchen, ist vergleichsweise einfach für jemanden, der schon mal ein Wallet eingerichtet hat. Wer jetzt seine Gelder auf MetaMask verschieben möchte, da ist es ein bisschen schwieriger, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen mühsamer eher für die Leute, die das noch nie gemacht haben. Von daher würde ich da mal eine 7,5 vergeben, könnte man rein theoretisch höher, wenn man eher ein Experte im Bereich ist. Bringt unser Gesamtrating auf eine 7,91, also gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, hauptsächlich durch diese ersten drei Punkte verliert dann eher beim Bereich Partnerschaften und Einfachheit und Verfügbarkeit. Dann die nächsten Fragen. Welches Problem wird gelöst? Eigentlich die Skalierbarkeit ist sicher ein Thema von Blockchains sowie die Verknüpfung von Konzepten oder von unterschiedlichen Netzwerken. Wie groß ist da der Markt? Das ist immer so eine Sache. Also hier kann ich nicht wirklich eine Antwort dazu geben, weil Avalanche natürlich nicht nur den DeFi-Markt jetzt gerade angreift, sondern wie gesagt, vorhin haben wir ja mit der Partnerschaft von Tops gesehen, dass auch der NFT-Markt von Interesse ist. Also sprechen wir hier von zweistelligen Milliardenbetrag. Ich würde mal sagen, etwas zwischen 50 und 100 Milliarden US-Dollar, ja. Werde, was ist die Konkurrenz? Da haben wir ganz sicher Ethereum, das ja so ein bisschen Hauptkonkurrenz ist. Wir haben rein theoretisch auch Solana, die momentan jetzt auch im DeFi-Bereich sehr stark punkten. Auch Luna ist in diesem Bereich rein theoretisch aktiv. Wie unterscheiden sie sich von der Konkurrenz? Hauptsächlich vom Konsensalgorithmus, also wie sie quasi die Tokens oder die Token-Transaktionen durchgehen lassen. Das ist sicher einer der Hauptunterschiede. Dann, was für einen Vorteil hat der Halter? Bis zu 11% APY, also Zinseszins im Jahr. Und das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, Leute. Also wie gesagt, Ethereum 2.0 Staking, ich vermute, dass wir da etwa bei zwischen 4 und 8% landen werden. Von daher sind die 11% eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ist das Projekt einfach kopierbar für mich? Ups, ganz klar nein. Wir haben ja ein sehr starkes technisches, akademisches Team, das sich auskennt, das versteht, wie man, ich sag mal, die akademische Theorie eigentlich auf Papier oder eher in die Praxis bringt. Und von daher überzeugt mich das Projekt. Mögliche Probleme oder Schwachstellen? Also diese Multi-Chain mit X, C und P-Chain könnte verwirrend sein. Was ist, wenn der DeFi-Anreiz nicht zieht? Also diese 180 Millionen US-Dollar, die jetzt investiert werden, was ist, wenn die vorüber sind? Sagen wir, in 6 Monaten ist das vorüber. Wird dann das Ökosystem von alleine weitergehen? Ich habe selber im DeFi-Bereich ein bisschen herumgespielt, auch letztes Wochenende. Ich habe das ein bisschen ausprobiert. Ich bin da nicht richtig in die Gänge gekommen, Leute. Und ihr wisst, ich habe ja den DeFi-Kurs. Das heißt, in diesem DeFi-Kurs werde ich auch weitere Module immer aufschalten, wenn ich sehe, ja, da ist die Plattform reif dafür, dass man das entsprechend mit reinnimmt. Für mich ist Avalanche leider noch nicht da. Und deshalb auch würde ich, ich sag mal, mental ein paar Punkte da entsprechend Abzug geben. Bedeutet aber nach wie vor, wie gesagt, eine 7,9, ein sehr starkes Team. Die Technologie ist gut, das Produkt noch nicht komplett ausgereift. Also wir könnten hier vielleicht sogar ein bisschen Produktabzug geben und auf eine 8,25 setzen. Das würde dann das Ganze auf eine 7,875 setzen. Wie gesagt, für mich spannendes Projekt, aber sehr, sehr stark abhängig vom DeFi-Markt. Wie gesagt, wenn du noch weitere Informationen zum Thema DeFi erfahren möchtest, kannst du hier auf Kurse gehen und hier entsprechend den DeFi-Kurs anschauen. Sollte es hier im Bereich Avalanche ein Update geben, dann werde ich das hier natürlich im Inhalt auch entsprechend erwähnen. Das war's von der heutigen Folge. Gib mir wie immer eine gute Bewertung. Beziehungsweise teilt diese Folge mit euren Freunden. Das hilft wirklich, den Kanal bzw. den Podcast größer zu machen. Wir hören uns in der nächsten Analyse wieder. Macht's gut und bis dann.